Predigt möchte ich gern noch beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir ganz herzlich, dass wir dich kennen dürfen, dass du dein Leben gegeben hast, dass du am Kreuz für uns gestorben bist, damit wir durch dich das wahre Leben, das ewige Leben haben dürfen. Vergebung der Sünden, Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott, dem Vater im Himmel. Und ganz herzlichen Dank, dass wir dein Wort, die Bibel haben dürfen, wo lebendig ist und wo heute auch zu uns reden möchte. Öffne du uns die Herzen für dein Reden. Amen. Hast du schon einmal erlebt, dass jemand auf dich zugekommen ist und zu dir gesagt hat, du, ich bete für dich, dass du dies und jenes erkennst. Und mir ist es ein Anliegen und dafür stehe ich vor Gott ein, dass dein Herz von diesen und jenen Dingen erfüllt wird. Wahrscheinlich ist dir das noch nicht passiert. Das wäre auch ein bisschen komisch. Wir würden uns da auch ein bisschen bevormundet vorkommen, wenn uns jemand sagt, also ich weiß genau, wovon dein Herz noch erfüllt werden müsste. Dein Herz, das ermangelt dieser Sache und so. Aber genau das hat Paulus einmal gemacht, nämlich mit der Gemeinde in Ephesus. Und es ist interessant, wenn wir anschauen, wofür der Paulus für die Gemeinde in Ephesus gebetet hat. Das kann uns nämlich auch ein Impulsgeber sein für unser eigenes Gebetsleben. Wir lesen miteinander Epheser 3, die Verse 14 bis 21. Epheser 3, die Verse 14 bis 21. Da schreibt der Paulus: Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, von dem jedes Geschlecht im Himmel und auf Erden den Namen erhält, dass er euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit gebe, durch seinen Geist mit Kraft gestärkt zu werden an dem inneren Menschen, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne, damit ihr in Liebe gewurzelt und gegründet, dazu fähig seid, mit allen Heiligen zu begreifen, was die Breite, die Länge, die Tiefe und die Höhe sei und die Liebe des Christus zu erkennen, die doch alle Erkenntnis übersteigt, damit ihr erfüllt werdet bis zur ganzen Fülle Gottes. Dem aber, der weit über die Maßen mehr zu tun vermag, als wir bitten oder verstehen, gemäß der Kraft, die in uns wirkt, ihm sei die Ehre in der Gemeinde, in Christus Jesus, auf alle Geschlechter der Ewigkeit der Ewigkeiten. Amen. Zugegeben, ein bisschen kompliziertes Gebet von Paulus, aber im Grunde genommen ist es ein wunderbares Gebet, wenn wir ein bisschen tiefer drüber nachdenken. Und von diesem Gebet können wir auch sehr viel für unser eigenes Leben, für uns und für unser Gebetsleben abschauen. Paulus beginnt diesen Bibelabschnitt damit, dass er sagt, vor wem er seine Knie beugt, nämlich vor dem Vater unseres Herrn Jesus Christus. Und dann ergänzt er, von dem jedes Geschlecht, oder man kann auch übersetzen, von dem jede Vaterschaft oder von dem jede Familie im Himmel und auf Erden den Namen erhält. Was ist genau gemeint mit dieser Ergänzung, von dem jede Vaterschaft, jedes Geschlecht, jede Familie den Namen erhält? Nun, in der Originalsprache, im Griechischen vom Neuen Testament, da heißt es, ist ja vom Vater die Rede. Vater heißt auf Griechisch Pater und dann heißt Geschlecht oder Vaterschaft oder Familie auf Griechisch Patria. Also da ist eine Pater und Patria, da ist ein Wortspiel, wo der Paulus hier macht. Und gemeint ist eine doppelte Sache. Auf der einen Seite bringt der Paulus hier zum Ausdruck vom Vater des Himmels, vom Vater Jesu Christi, vom Schöpfer des Himmels und der Erde. Von ihm hat jedes Geschlecht sein Dasein zu verdanken. Das heißt, alle Menschen, jede Vaterschaft, jede Sippe, alles, was existiert, hat letztlich dem Urvater von allem seine Leben zu verdanken. Wir, jeder von uns, jede Familie, hat Gott das Leben zu verdanken. Aber zum anderen drückt der Paulus damit noch was anderes aus. Nämlich, Paulus sagt zum anderen, das Ideal, was es bedeutet, Vater zu sein, das sehen wir bei Gott. Was umfasst das Ideal vom Vatersein, vom göttlichen Vatersein, wie wir es beim Schöpfer vom Himmel und der Erde sehen? Das umfasst einmal die Fürsorge von Gott. Wo Gott uns den Menschen geschaffen hat, hat er ja ihn in einen wunderbaren Garten gestellt, im Garten Eden, und hat alles gegeben, was der Mensch braucht. Und wenn wir in das große, weite Universum schauen, da sehen wir keinen einzigen Planeten oder Stern, der wunderbare Lebensumstände bietet, wie hier die Erde. Gott hat für uns alles geschaffen, ein fürsorgliches Umfeld, damit wir leben können. Aber Gottes Ideal vom Vatersein umfasst auch seine Liebe, die unvorstellbare Liebe, die Gott zu uns hat. Auch, dass Gott für uns Verantwortung übernimmt, dass Gott ein verantwortungsvoller Vater ist. Das umfasst auch das Ideal vom Vater. Und Vatersein umschließt natürlich auch Autorität. Dass Gott der Vater ist, bedeutet auch, er ist die oberste Autorität, die es für uns gibt. Im menschlichen Bereich, da sehen wir zum Teil Väter, das sind nicht unbedingt Väter, die diesem Ideal entsprechen. Es gibt Väter, die tun ihre Macht, wo sie haben, missbrauchen. Es gibt Väter, die nehmen ihre Verantwortung, die sie eigentlich hätten, nicht wahr. Nicht überall sehen wir ein Ideal vom Vater im menschlichen Bereich. Vor ein paar Tagen, da war ja der Weltfrauentag. Ich weiß nicht, ob es jemand mitgekriegt hat. Jedenfalls in Bern hat man da auch demonstriert und dagegen den Patriarchismus sich gewehrt. Der Patriarchismus, der gehört weltweit abgeschafft und so. Das ist nichts Gutes. Und warum wehrt man sich dagegen? Weil man beim Patriarchat vielleicht auch negative Dinge im Blickfeld hat, wo nicht dem Ideal eines Vaters entspricht. Gott, er ist das Ideal von einem Vater im positiven Sinne. Etwas, wo wir uns ein Vorbild nehmen können. Gott ist ein Gott voll Liebe, voll Fürsorge, voll Verantwortung für uns. Er hat gute Absichten mit uns, aber er ist gleichzeitig auch die oberste Autorität für uns. Und vor diesem großen Gott, vor diesem wunderbaren Gott, beugt Paulus seine Knie. Wenn wir beten, ist uns das bewusst, vor wen wir kommen? Wenn wir beten, haben wir vor Augen, Gott ist voller Liebe zu uns. Gott hat fürsorgliche Absichten für uns. Gott, er übernimmt Verantwortung für uns. Er ist ein guter Vater. Haben wir vor Augen, Gott ist die oberste Autorität. Gott ist wie ein Vater für uns, der für seine Kinder sorgen möchte. Und wenn wir beten, in was für einer Haltung gehen wir ins Gebet? In was für einer Haltung kommen wir vor Gott? Haben wir vor Augen, Gott ist tatsächlich die oberste Autorität? Oder gehen wir eher so ins Gebet mit der Haltung, ich gehe jetzt mit einem Kollegen, Redner, ein bisschen abhängen und ja, auf gleicher Ebene ihm begegnen. Nun, Gott ist die oberste Autorität und wir lesen hier bei Paulus, dass er sogar vor Gott auf die Knie geht. Von Zeit zu Zeit ist es sicher auch für uns eine gute Übung, im Gebet auf die Knie zu gehen. Häufig, also bei mir ist es meistens so, dass ich im Sitzen bete oder im Bett liegend bete. Und bei vielen Christen ist es ähnlich, dass man nicht unbedingt auf den Knien betet. Aber von Zeit zu Zeit ist es auch eine gute Haltung, wenn man vor Gott ganz bewusst auf die Knie geht, vielleicht im stillen Kämmerlein. Warum? Weil das uns eine äußere Hilfe ist, zu erkennen, wer ist denn die Person, zu der ich bete. Das ist die oberste Autorität, wo es überhaupt gibt. Der Schöpfer vom Himmel und der Erde, der König aller Könige und Herr aller Herren. Und wenn wir auf die Knie gehen, machen wir uns gleichzeitig bewusst, wer bin ich eigentlich? Ja, ich bin eigentlich nur ein Stäubchen vor Gott. So groß ist Gott. Ich bin eigentlich so winzig klein. Und jetzt darf ich vor diesen großen Gott kommen, darf ihn sogar Vater nennen, darf wissen, dieser Gott interessiert sich für mich, er ist voll Liebe zu mir, er möchte für mich sorgen. Wenn wir in dieser Haltung vor Gott gehen und uns bewusst machen, wer Gott für uns ist, dann ist es eigentlich ein riesengroßes Vorrecht. Dann wird unser Herz voll Dank gefüllt, voll Freude gefüllt, dass wir zu diesem großen Gott kommen dürfen und dass er so voll liebevoller Gedanken zu uns ist. In Vers 16, da redet der Paulus sogar davon, dass Gott vom Reichtum seiner Herrlichkeit. Gott ist reich an Herrlichkeit und zu diesem Gott dürfen wir Zugang haben durch den Glauben an Jesus Christus. Eigentlich können wir das überhaupt nicht erfassen, was das für ein großes Vorrecht ist. Wie wunderbar und herrlich das ist, in Verbindung mit Gott leben zu dürfen, mit diesem weisen und allmächtigen und guten Vater im Himmel. Aber wir wollen uns jetzt damit nicht länger aufhalten, sondern wollen uns dem zuwenden, was denn der Paulus jetzt auf seinen Knien erbittet für die Gemeinde in Ephesus. Interessant, wenn wir schauen, wofür er betet. Er betet nicht, dass die Gemeinde einen guten neuen Pastor findet. Er betet nicht dafür, dass die Gemeinde genügend Finanzmittel hat, um die Gemeindearbeit bestreiten zu können und dass die Mitarbeiterlücken gefüllt werden können und dass es am Gemeindewochenende gutes Wetter herrscht und so. Das sind Gebetsanliegen, die wir haben und natürlich dürfen wir das auch im Gebet vor Gott bringen. Aber der Paulus betet jetzt nicht dafür, sondern er betet für etwas sehr viel Wichtigeres. Für die Dinge, wo wir beten, die dürfen wir zu Gott bringen. Aber Jesus hat gesagt, Gott weiß um all die Dinge, die ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. In Matthäus 6, Vers 8 hat Jesus das gesagt, bevor er seine Jünger des Vaterunser gelehrt hat. Aber für was betet der Paulus jetzt für Ephesus? Er hat ein viel dringlicheres und wichtigeres Anliegen. Nämlich, er betet vor Gott auf seinen Knien, dass die Gemeinde, dass die einzelnen Glieder der Gemeinde am inneren Menschen stark werden. Dass sie am inneren Menschen stark werden. Ich habe mal gegoogelt über innere Stärke. Wisst ihr, was ich gefunden habe? Ich habe da eine gute Definition gefunden. Innere Stärke hat jeder Mensch von Geburt an. Sie bezeichnet die psychische Widerstandsfähigkeit, schwierige Situationen, Lebenskrisen und Belastungsphasen zu meistern. Der Fachbegriff dafür ist Resilienz. Und natürlich wurden mir dann noch verschiedene Buchempfehlungen angezeigt, welche Bücher ich mir alle zum Thema kaufen soll, dass ich innerlich stark werden kann. Und da waren dann Bücher, ich habe mir keins gekauft, aber da waren dann Bücher dabei mit 7 Schritten, wie man zur inneren Stärke finden kann und was für Übungen machen kann und so weiter und so fort. Aber Paulus betet hier jetzt nicht um Resilienz für die Gemeinde in Ephesus, sondern für eine innere Stärke, die viel größer ist. Eine innere Stärke, mit der man nicht nur schwere Lebenssituationen ertragen kann, sondern eine innere Stärke, wo man sogar auch fähig ist, Positives in der Welt zu bewegen. Paulus betet für die innere Stärke durch den Heiligen Geist. Und jetzt die Frage, wie können wir diese innere Stärke durch den Heiligen Geist bekommen? Paulus gibt uns die Antwort nicht durch ein 7-Punkte-Programm, Trainingsprogramm, sondern er sagt hier in Vers 17, dass wir diese innere Stärke dann bekommen durch den Glauben, wenn der Christus in unseren Herzen wohnt. Damit wir diese innere Stärke haben, ist es zunächst entscheidend wichtig, dass wir Jesus Christus als unseren Herrn und Erlöser in unser Leben aufgenommen haben. Denn dann werden wir mit dem Heiligen Geist versiegelt. Nur wenn wir Jesus Christus als unseren Erlöser und Herrn kennen, wenn wir das Geschenk von der Vergebung der Sünden angenommen haben und akzeptiert haben, Jesus, du sollst der Herr über mein Leben sein. Nur dann haben wir den Heiligen Geist und nur dann können wir innere Stärke haben. Man kann das vergleichen wie mit dem Hauskauf. Es ist ja die Rede von, wenn der Christus in euren Herzen wohnt. Wenn man ein Haus kauft, dann geht man zum Notar und dann unterschreibt man und dann muss man noch ein bisschen Geld zahlen und dann kriegt man noch die Schlüssel ausgehändigt und dann ist man Besitzer vom Haus. Und genauso ist es wie bei der Bekehrung und Wiedergeburt. Zu dem Zeitpunkt, wo wir zum Glauben an Jesus kommen, ihn als unseren Erlöser und Herrn akzeptieren, wird Jesus Besitzer über unser Leben. Aber jetzt geht es ja auch darum, dass Christus in unseren Herzen wohnt. Wo wir unser Haus gekauft haben und unterschrieben hatten, da den Kaufvertrag, da haben wir noch nicht gerade sofort im Haus gewohnt, sondern wir mussten erst noch zügeln und dann das Haus einrichten, noch ein bisschen umbauen und so. Da haben wir es uns mehr und mehr dann das Haus auch besitzmäßig, wohnmäßig in Besitz genommen. Und so ist es auch mit Christus. An Jesus glauben bedeutet nicht nur, dass wir uns einmal bekehrt haben, sondern dass wir auch Jesus Raum geben in unserer Herzenswohnung. Dass er in unseren Herzen wohnt, dass er in unserem Leben immer mehr Raum einnimmt und unser Leben umgestalten kann. Dinge, wo es umzubauen gilt, dass er da umbauen kann, wo es aufzuräumen oder zu putzen gilt, dass er da putzen kann und den Dreck wegwischen kann und so weiter. Und das ist entscheidend wichtig, dass wir auch durch den Heiligen Geist innerlich stark werden. Nicht nur, dass wir uns einmal bekehrt haben, sondern dass Jesus auch Raum hat in unserem Leben. Und von daher meine Frage an dich: Wie sieht es mit deinem Glaubensleben aus? Hast du dich einfach einmal bekehrt? Du hast quasi die Schlüsselübergabe gemacht an Jesus, aber groß wohnen tut Jesus nicht in deinem Herzen, sondern viele Räume, die sind noch ihm wie verschlossen. Es gibt Räume, in die lässt du Jesus nicht hinein. Vielleicht fallen dir jetzt gerade ein paar Dinge an, wo du denkst, ja, da sollte ich mich ändern. Meinen missionarischen Lebensstil. Ich sollte viel missionarischer eigentlich sein. Oder ja, ich sollte mich mit dem Umgang mit den Medien verändern. Ich hänge viel zu viel da in den sozialen Medien oder im Internet oder mit dem Fernsehen. Da verbrate ich viel zu viel Zeit. Das müsste ich doch ändern und meine Zeit sinnvoller einsetzen. Oder vielleicht fällt dir dein Mundwerk ein, wie du das gebrauchst. Da kommt ein bisschen viel negatives Gerede aus dem Mund. Oder den Kindern gegenüber ständig nur ein Gemotze und gar nicht lobende, wertschätzende Worte und so. Und dann nimmst du dir vor, ja, das will ich ändern. Wenn dir solche Dinge einfallen, in den Sinn kommen, dann möchte ich dich gerne auf etwas hinweisen. Das ist nicht, wofür der Paulus betet. Sondern der Paulus betet für etwas anderes. Paulus betet nicht für Selbstdisziplin. Achtet mal, wenn uns in den Sinn kommt, ich sollte das, ich müsste das und das nehme ich mir vor. Das ist alles Selbstdisziplin. Das ist alles Selbstdisziplin. Und dafür betet der Paulus nicht. Ich bete dafür, dass ihr ein disziplinierteres Christsein lebt, sondern er betet, dass der Christus in euren Herzen wohnt. Was bedeutet das für uns jetzt konkret? Dass Christus in unseren Herzen wohnt, dass er Raum in unseren Herzen einnimmt. Was genau bedeutet das? Wie geschieht das? Dazu können wir kein 7-Punkte-Programm uns kaufen und das durchlesen. Da können wir einfach in unserem Predigttext weiterlesen. Die Bibel, denn Paulus selbst erklärt es uns. Er sagt in seinem Gebet, damit ihr in Liebe gewurzelt und gegründet dazu fähig seid, mit allen Heiligen zu begreifen, was die Breite, die Länge, die Tiefe und die Höhe sei und die Liebe des Christus zu erkennen, die doch alle Erkenntnis übersteigt, damit ihr erfüllt werdet bis zur ganzen Fülle Gottes. Geistlich, innerlich stark werden wir dann und können wir dann leben, wenn Gottes Liebe uns erfüllt. Wenn sie die Wurzel ist, wenn die Liebe Gottes die Wurzel ist für unser Leben, für unsere inneren Einstellungen, für unser Denken, aber auch für unser Handeln. Und deshalb ist das größte Gebetsanliegen, wo wir für uns und auch für die Gemeinde haben können, dass wir immer mehr von der Liebe Gottes gefüllt werden. Bei der Höhe und Tiefe der Liebe Gottes, da können wir dran denken, was es Jesus gekostet hat, uns seine Liebe zu erweisen. Nämlich die Höhe, die erinnert uns an den Himmel. Jesus hat die himmlische Herrlichkeit, dort wo es kein Leid, kein Geschrei, nichts Schlechtes, nichts Böses gibt, verlassen und hat was gemacht? Er ist in die tiefste Tiefe gegangen. Er ist hier auf die Erde gekommen, hat ein Leben gelebt als Mensch, so wie du und ich. Ja, er hat nach einem sündlosen Leben am Kreuz unsere Sünde auf sich genommen. Diese Schmerzen, diese Qualen, um uns zu erlösen. Und nicht nur das, er hat den Tod auf sich genommen und ist hinabgestiegen in das Reich der Toten. So groß ist die Liebe von Jesus zu uns. Aber er ist wieder auferstanden von den Toten und zurückgekehrt zum Vater im Himmel, dass wir durch den Glauben an Jesus Kinder Gottes sein dürfen und Anteil haben dürfen am himmlischen Erbe. So groß ist die Liebe Gottes zu uns? Haben wir das vor Augen? Erfüllt das unser Herz mit Freude und Dankbarkeit? Das ist das große Anliegen von Paulus, dass die Gemeinde erfüllt ist von dieser großen Liebe. Aber Paulus spricht nicht nur von der Höhe und von der Tiefe der Liebe Gottes, sondern er spricht auch von der Breite und von der Länge der Liebe Gottes. Bei der Breite, da können wir die räumliche Ausdehnung vor Augen haben. Und bei der Länge, da können wir die zeitliche Ausdehnung vor Augen haben. Gottes Liebe ist so weit, dass sie alle Menschen auf der ganzen Erde umfasst. Also Gott liebt nicht nur dich, sondern auch deinen Sitzpartner, Sitznachbar. Und nicht nur deinen Sitznachbar hier im Gottesdienst, sondern auch deinen Nachbar zu Hause, der vielleicht ein bisschen pingelig ist, was Gartenarbeit anbelangt oder wenn die Straße nicht schön gewischt ist oder wenn man im Block wohnt, wie die Waschmaschine geputzt sein muss und so. Gott liebt auch diesen Nachbar. Und wenn du arbeiten gehst oder wenn du in die Schule gehst, Gott liebt auch die Arbeitskollegen dort oder die Lehrer in der Schule. Gott liebt alle Menschen, hast du das vor Augen? So weit ist die Liebe Gottes. Und Gott liebt nicht nur die Menschen hier in der Schweiz, sondern auch in allen Ländern. Die Palästinenser im Gaza, die Israelis in Israel. Er liebt die Russen in Russland. Er liebt die Ukraine in der Ukraine. Gottes Liebe gilt allen Menschen. Häufig haben wir das zu wenig vor Augen, weil wir zu viel nur an uns selbst denken. Und diese Liebe Gottes, wenn wir damit gefüllt sind, dann verändert das unser Leben, da verändert das unser Herz, da verändert das unser Denken. Gott liebt die SVPler wie die SPler, Gott liebt die Moslems, die Atheisten, die Menschen in USA, in Kolumbien, alle Menschen, wirklich alle Menschen. Und wie häufig haben wir doch verurteilende Gedanken über diese oder jene Menschen? Klar, alle Menschen machen böse Dinge, wir auch. Aber Gott liebt alle Menschen, uns auch. Und alle Menschen haben Jesus nötig, den Erlöser, wir auch. Und das ist die große Liebe, die Gott hat. Und wenn wir mit dieser Liebe gefüllt sind zu allen Menschen, verändert das unser Verhalten zu den Menschen. Diese große Retterliebe sehen wir bei Gott auch in seiner unendlichen Geduld. Als Kind, da habe ich immer den Wunsch gehabt, ach, Jesus möge doch sofort schon kommen und mich zu ihm entrücken. Und dann bin ich da in der Herrlichkeit, da muss ich nicht für die blöde Franz-Prüfung lernen und so. Und mein Bruder, der könnte mich auch nicht mehr quälen mit den blöden Worten, wo er mir an den Kopf schmeißt und so weiter. Und ja, das war mein großer Wunsch, Jesus möge mich sofort entrücken und dann bei ihm in der Herrlichkeit sein. Aber warum macht Gott mit dieser Welt nicht sofort ein Ende? Im 2. Petrusbrief, Kapitel 3, Vers 9, da können wir das lesen, weil Gott Geduld hat. Weil Gott Geduld hat mit den Menschen. Gott will, dass die Menschen noch zur Umkehr finden. Und deshalb, ja, lässt Gott das Böse auch noch geschehen, damit die bösen Menschen doch noch seine rettende Botschaft hören können und zu ihm umkehren können. Haben wir auch diese Liebe, diese große Retterliebe, die sich zu allen Menschen zeigt und die sich auch in einer großen Geduld zeigt? Haben wir die Geduld zu Hause in der Erziehung unserer Kinder, mit unseren Arbeitskollegen, mit unseren Nachbarn? Oder schreiben wir irgendwann irgendwelche Menschen ab? Im Gebet sind wir geduldig? Sind wir standhaft? Oder denken wir, ja, ich habe einmal dafür gebetet, jetzt ist genug. Das große Gebetsanliegen von Paulus für die Gemeinde war, dass sie immer mehr von der Liebe Gottes gefüllt wird. Und wenn das bei uns auch geschieht, wenn die Liebe Gottes unsere Herzen erfüllt, wenn wir vor Augen haben, was es Jesus gekostet hat, uns zu erlösen, den Himmel zu verlassen, in die tiefste Tiefe zu gehen, wenn wir die weite Retterliebe von Jesus vor Augen haben und seine große Geduld, ja, da erfüllt uns unser Herz auf der einen Seite mit großer Freude und Dankbarkeit, aber auf der anderen Seite verändert das auch unser Verhalten unseren Mitmenschen gegenüber. Uns ist es ein Anliegen, dass auch sie diese große Liebe Gottes kennenlernen dürfen. Und das treibt uns auch dazu, ihnen Gottes Liebe bekannt zu machen. Unsere innere Stärke ist dann nicht die Selbstdisziplin, was wir alles tun müssten und leisten, sondern der Antriebsmotor für unsere innere Stärke ist die Liebe Gottes. Und ein solches Leben, wo wir gefüllt von der Liebe Gottes sind, wo wir gefüllt von der Liebe Gottes sind und wo wir die Liebe Gottes dann auch weitergeben und ausstrahlen, das ist ein Leben im Überfluss. Gott füllt uns aus seiner großen Fülle. Und wir dürfen aus dieser Fülle weitergeben. Aus dieser Liebe dürfen wir herausleben. Und was passiert jetzt, wenn wir immer stärker in dieser Liebe Gottes verwurzelt und gegründet leben? Paulus schreibt im Vers 20, dem aber, der weit über die Maßen mehr zu tun vermag, als wir bitten und verstehen, gemäß der Kraft, die in uns wirkt, ihm sei die Ehre in der Gemeinde in Christus Jesus auf alle Geschlechter der Ewigkeit der Ewigkeiten. Amen. Wir haben keine Ahnung, was passiert, wenn wir der Liebe Gottes Raum geben in unserem Leben. Aber etwas ist sicher. Gott wirkt in uns durch seine Kraft. Gott wirkt nicht nur in uns, sondern auch durch uns, durch seine Liebe, Liebeskraft. Und wenn Gott in uns und durch uns wirkt, dann entsteht etwas, wo größer ist als das, wo wir selber tun können. Da entsteht etwas, wo größer ist, wo wir selbst tun können. Gott tut etwas, wo über unser Denken hinausgeht. Dem aber, der weit über die Maßen mehr zu tun vermag, als wir bitten und verstehen, gemäß der Kraft, die in uns wirkt. Das ist fantastisch, was Paulus hier sagt. Gott kann so viel mehr tun und Gott wird so viel mehr tun, wo wir ihm Raum geben. Und deshalb lasst uns ihm Raum geben. Mit welchem Ziel? Dass wir bewundert werden von den Menschen um uns herum? Nein, mit dem Ziel, dass Jesus verherrlicht wird. Ihm sei die Ehre in der Gemeinde, in Christus Jesus, auf alle Geschlechter der Ewigkeit der Ewigkeiten. Amen. Ich möchte noch beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir. Ja, wir können nur unsere Knie beugen, wenn wir sehen, was du für uns gegeben hast, dass du dein Leben gegeben hast, dass du den Himmel verlassen hast, dass du am Kreuz für uns bezahlt hast, um uns zu retten, um uns mit dem Größten zu beschenken, wo es überhaupt gibt. Wir dürfen Kinder Gottes sein. Was für ein großes Vorrecht ist das? Und Herr, wenn wir sehen, wie wir unser Leben führen, müssen wir unsere Knie auch beugen und sagen, es tut uns leid, wo wir häufig so selbstsüchtig einfach um uns selbst drehend gelebt haben und nicht dich immer an erster Stelle gehabt haben. Und so bitten wir dich, füll du uns wieder ganz neu mit deiner Liebe, dass wir gewurzelt und gegründet in deiner Liebe sind, dass wir vor Augen haben, was du für uns getan hast, aber auch, dass deine Retterliebe und deine Geduld unsere Herzen füllt, damit wir verändert von deiner Liebe ein Leben führen. Nicht aus eigener Kraft, aus Selbstdisziplin heraus, sondern dass deine Liebe der Antriebsmotor ist für all unser Handeln, damit unser Leben letztendlich dich verherrlicht. Amen.